Zuerst Grüße und Segen von den Christen in Israel. Ich danke Ihnen, dass Sie mich heute Morgen hier eingeladen haben, uns gemeinsam unter das Wort Gottes zu stellen. Es ist eine Ehre und eine Mühe. Schon Jeremia versuchte vergebens, sich mit den Worten, Herr, Herr, ich bin zu jung, der Aufgabe zu entziehen. Das kann ich nun schlecht heute noch sagen. Aber so bin ich nun hier und bitte unseren Vater im Himmel um seine Gnade und Barmherzigkeit, dass er unsere Herzen und Ohren und meinen Mund für sein Wort öffne. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Jeremia-Buch, in Kapitel 14. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkuh, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Das sind die bewegenden Worte von Jeremia. Und als ich in Jerusalem saß und mir überlegte, was der Herr mir sagen sollte für heute Morgen, habe ich das auch brav aufgeschrieben. Und als ich heute Morgen hier saß, in diesem schönen Empfang mit den Kindern und dieses schöne Gottesdienstambiente sah, fiel mir ein, ich muss Ihnen erst das Schöne von Judäa erzählen, bevor wir zu unserem Text kommen. Das Schöne ist der Altar mit den Kerzen. Das erinnert daran uns, was Jesus im Tempel gesehen hat. Das ist die Menorah. 1, 2, 3 Kerzen. 1, 2, 3. 6 Kerzen, wie die Menorah. Und in der Mitte unser Herr, Christus. Das heißt, wenn wir auf den Altar gucken, sehen wir schon, was Jesus im Tempel gesehen hat. Was für eine große Gnade aus Judäa kommt. Das andere, was mir auffiel, ist dieses schöne Antependium. Es ist die Krone und weiß, das Festzeit. Ja, es ist die Festzeit, Epiphaniaszeit. Und wissen Sie was? Heute, um diese Zeit, treffen sich Hunderttausende von Christen aus der ganzen Welt am Jordan, um das Epiphaniasfest zu feiern. Denn nach dem julianischen Kalender, ist heute der 7. Januar. Das ist das Epiphaniasfest, der 6. Januar, das Epiphaniasfest. Und wir feiern das schön gemächlich in der Kirche, aber die Orthodoxen, die rennen an den Jordanfluss und tauchen ein, wie Jesus eingetaucht ist im Wasser und von Johannes, dem Täufer, von seinem Verwandten getauft wurde. Und als das geschah, öffnete sich der Himmel und Gott, unser Vater, mit dem Heiligen Geist, segnete unseren Herrn Jesus Christus. Das erste Mal, dass der dreieinige Gott sich uns gezeigt hat. Ist das nicht eine andere wunderbare Botschaft aus Judäa? Das muss ich heute Morgen nochmal sagen, weil der Text, den uns Jeremia zeigt, der hat es in sich. Und der ist irgendwie doch hochaktuell. Hochaktuell. Ich weiß nicht, ob Sie das so gelesen haben mit den Augen, aber dieser Text, diese Worte von Jeremia, die beschreiben den Zustand allergrößter Trauer. Kein Wasser, große Dürre, kein Leben, keine Zukunft, Klimaänderung. Menschen sind verzweifelt. Sie sinken zu Boden in Trauer. Normales Leben steht wie still. Sie weinen. Die Angst steht ihnen wie schwarz vor den Augen. Asche, alles Zeichen von Trauer. Sie suchen nach Lösungen, damals wie heute. Sie suchen nach einer Technik, die das Wasserelend aufheben kann. In jener Zeit setzten sie auf das Wasserschöpfen aus den nie versiegenden Quellen, wie sie dachten. Und diese nie versiegende Quelle, von der sie wohl dachten, in Judäa, in Jerusalem, wo Jeremia war, das muss wohl die Siloa-Quelle gewesen sein. Unten an der Südspitze, an der Davidstadt. Aber selbst diese Quelle war versiegt. Die Menschen sind am Ende ihrer Weisheit. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Du hast zu viel Wasser benutzt, du hast zu viel dies, zu wenig das gemacht. Aber selbst die Erde trauert. Sie wird rissig. Die Tiere versuchen, Luft zu trinken, wie Wasser. Die Augen werden blind vor Staub. Kein Grün erfreut das Herz. Jammer, Verzweiflung. Aber merken Sie, liebe Gemeinde, die Leute sind in Tränen aufgelöst über sich selber. Es war der Schrei ihrer Not und ihrer Sünde. Es war nicht das Schreien des Gebetes. Sie können nicht pflügen oder in Hoffnung säen, es sei denn, Gott wässert ihre Furchen. Daran haben sie nicht gedacht. Die Menschen sehen keinen Zusammenhang zwischen der Schöpfung, von der sie profitieren, und dem Schöpfer. Oft genug sehen sie keine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Keine Verbindung zwischen unserem Tun und dem sich daraus ergebenden Ergehen. Als ob der Mensch autonom sei und alles technisch lösen könne und sich selbst verwirklichen könne. Aber, und das zeigt uns das Verhalten der Menschen in unserem Sonntagstext, der Mensch ohne Gott sieht nicht weiter als bis zum nächsten Wasserhahn. Dahinter ist ihm vieles wie verborgen, wie schwarz und rissig, wie wenn es nichts mehr gäbe. Der Mensch ohne Gott nimmt sich selbst die Tiefenschärfe für das Leben. Er sieht die Schönheit des Lebens nicht mehr. Er nimmt sich die Freude darüber, dass der Schöpfer alles, aber auch alles, vollkommen und wunderbar geschaffen hat. Jeden einzelnen Menschen und die ganze Natur. Alles ist vollkommen, auch wenn wir mit unseren Augen denken, das kann doch nicht vollkommen sein. Er hat Regen und Sonnenschein geschaffen. Mensch und Tier sollen sich erfreuen beim Trinken und Atmen. Ihre Augen sollen sich laben am Grün der Pflanzen. Eine wunderbare Welt, eine vollkommene Schöpfung, ein vollkommener Schöpfer. Was hindert den Menschen aber, Gottes große Liebe für seine Schöpfung zu sehen? Ja, Es ist die Sünde, was wir eben in dem schönen Klapperlied gesungen haben und was wir hier bei Jeremia wieder hören. Die Sünde, dass er sich letztendlich von Gott abwendet und sich selbst für den Schöpfer hält. Das ist die Sünde. Und das ist, ich glaube, Gotteslästerung. Gotteslästerung soll ohne Folgen bleiben. Die Sünde schiebt sich wie eine schwarze Wand vor Augen. Sie hindert Gottes strahlendes Licht und seine Liebe zu sehen. Haben Sie das mal zu Hause auch bemerkt, wenn da wie eine schwarze Wand ist oder Sie wie vor einer schwarzen Wand stehen? Das strahlende Licht Gottes, die Liebe Gottes ist immer, immer da. Das, was wir heute Morgen für die Kinder gesungen haben. Aber die Sünde hindert die Sicht. Sünde existiert nicht materiell. Sie ist da in dem Moment, wo sie geschieht, dann nicht mehr. Aber die Auswirkungen, die sind verheerend. Das Schlimmste dabei ist die Gottesferne. Je ferner uns Gott vorkommt, desto größer und schwärzer ist die Wand, die sich vor seine Liebe stellt, und desto größer wird unsere Trauer und unser Elend. Der Text sagt, wie die Misere weitergeht. Hilflosigkeit, Verzweiflung, Trauer, das Ende steht vor der Tür. Nein, schreit da der Geist Gottes. Das will er den Menschen nicht zumuten, dass sie wie am Ende sind und nichts mehr sehen können. Er will ihnen Mut machen. Er will uns seine Liebe schenken. Und wenn wir sie wie mit einem Vorhang zuschieben, dann findet er eine neue Idee. Er sendet Boten, seine Boten, um zu helfen. Hier in unserem Text schickt er Jeremia. Gott kannte ihn schon, bevor er ihn im Mutterleib bereitete und zum Propheten für die Völker stellte. Wie der Messias, unser Herr, ist vor aller Zeit auserkoren von Gott, der Messias für die ganze Welt zu sein. Die großen Parallelen zwischen Jeremia und Jesus, die sind so wunderbar. Viel können wir erleben. Ich will noch eine andere später im Text sagen. Er soll die Liebe Gottes in die Welt tragen, auch wie Jesus. Der Prophet hält die Kommunikation mit Gott ständig aufrecht. Er betet immer. Er spricht mit seinem Schöpfer und fragt ihn, was er tun soll. Und Gott antwortet ihm. Beter und Angebeteter erkennen einander an der Stimme, wie Hirte und Schafe sich an ihren Stimmen erkennen. Ich hatte vor vielen Jahren ein Schlüsselerlebnis zu dieser Stelle, das mir zeigte, wie wahr diese Erfahrung Jeremias ist. In Jerusalem besuchte mich ein Prediger, den ich schätzen gelernt hatte und auch als einen treuen Jünger Jesu sah. Und ich fragte ihn damals, ob er mit seiner Frau zu einem kleinen Ausflug mit uns mitkommen würde. Und ich dachte, es war eine ganz normale Frage und eine ganz normale Einladung, auf die er mit einem Blick in seinen Terminkalender Ja oder Nein sagen würde. Stattdessen sagte er, er müsse nun erst einmal Gott fragen, ob das in seinem Sinne sei. Dieser kurze Moment hat vielleicht mein Leben verändert. Er zeigte mir, dass alles, was wir tun, mit Gott zu tun hat und mit ihm abgestimmt werden kann. Eine Minute später übrigens kam dann seine Antwort, ja, das geht in Ordnung. Ich fragte ihn, in Jerusalem ist ja die Beziehung zu Gott dichter als anderswo, ja, ist er ja direkt. Aber ich fragte ihn, wie er denn so schnell eine Antwort von Gott bekommen könnte. Und er versicherte, dass Gott seine Stimme kenne und er die Stimme Gottes, weil er immer mit Gott redet. Ein Rezept für ein glückliches Leben. Inzwischen habe ich die Erfahrung gemacht, dass er recht hat. Je öfter das Gespräch mit Gott, desto klarer und schneller die Antwort. Jesus hat genau das uns auch gelehrt. Erinnern Sie sich, er geht immer zu den Menschen und erzählt und heilt und tut seine Wunder. Und dann zieht er sich zurück. Am See Genezareth geht er alleine auf die andere Seite des Sees zum Gebet und er ringt mit seinem Vater im Gebet für sein Volk. Tu es. Tu, was man dich fragt. So würde doch Christus für uns beten zum Vater. So betet Jeremias. Er sagt zum Vater, bring ihnen doch Regen. Sie brauchen das. Und wir, verdienen wir diese Gnade Gottes? Geht es uns so, dass er es uns gibt? Natürlich verdienen wir es nicht. Aber Gottes Liebe, Gottes Gnade ist so, dass er es uns gibt. Und warum solltest du so erstaunt sein wie ein mächtiger Mann, der nicht retten kann, sagt Jeremia. Er ringt mit Gott wie Mose, mit Gott. Mose sagt, ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, nein. Und Mose hakt nochmal nach und sagt nochmal, ja, zeig mir doch dein Angesicht, ich will mit dir sein. Also er ringt mit Gott. Jeremias ringt mit Gott. Jesus ringt mit seinem Vater. Es ist dieses ständige, dieser Dialog, auch eine Sache, die wir aus Judäa lernen. Das Ringen mit Gott, wenn Gott einmal Nein sagt, dann ist das noch lange kein Nein. Wir können ihn fragen und nochmal bitten. Und dann setzt Jeremia noch einen nach und sagt, doch du, Herr, bist unter uns und wir helfen und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Und sei mit uns, nicht wie ein Fremder, der nur mal kommt, so über Nacht und dann wieder geht. Du bist doch mitten unter uns. Du bist hier. Das ist dein Wohnsitz. Im Tempel in Jerusalem. Du bist doch kein Fremder, kein Ausländer. Bleibe bei uns. Und jetzt tu auch was. Ist das nicht toll, so mit Gott zu ringen? So einen Vater haben wir. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Und auch, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt und Jeremia diese Möglichkeit gibt, die gibt er ja nicht aus unserer Überfülle, sondern aus dem Mangel, den wir uns selber geschaffen haben, indem wir uns von ihm, von Gott abgewandt haben. Jeremia betet zu Gott und wir erfahren, dass er den Grund für die Klimaveränderung damals in Judäa kennt. Nicht zu viel oder zu wenig Manipulation an der Natur ist der Grund. Der Grund liegt in dem Nichtreden mit Gott. Man hat sich anderen Göttern zugewandt, auch der eigenen Technik. Die Technik kann zum Gott werden. Sie lästern ihren Schöpfer. Sie denken, er sei gar nicht da. Gott lässt aber nicht mit sich spotten. Er redet. Wenn wir sein Säuseln im Wind nicht hören wollen, dann spricht er durch die große Dürre. Erst jetzt merken wir, dass unser Weg nicht mehr weitergeht. Und in dem Moment lässt Gott uns nicht allein. Er schickt seine Auserwählten. Wie betet Jeremia zu Gott? Wie macht er das? Er ermahnt nicht das Volk, dass es sich bekehre. Sünder haben kein Ohr mehr für Ermahnungen. Das geht nicht mehr. Man kommt nicht mehr an sie heran. Sie sind nur noch elend. Und Jeremia nun stellt sich in den Riss zwischen ihnen und Gott und nimmt die Sünde des Volkes auf sich. Stellvertretend. Jesus hat das gemacht. Jesus steht für uns im Riss und nimmt unsere Sünden auf sich, damit wir wieder frei mit Gott sein können. Unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Wichtig ist mir, dass dieses Sündigen aufhört. Und dann erinnert er Gott an das, was er ist. Was er ist. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Wenn Gott der Trost für Israel ist, dann ist er für immer sein Trost. Und das ist ein Trost für alle, die zu ihm beten. Christus lehrte uns, zum Vater zu beten. Wenn wir ihn dringend um eine Gnade bitten wollen, dann ist es das, worauf Gott hört. Er ist der Trost Israels. Darum wird er antworten. Ob die Antwort so ist, wie wir sie wollen, das wissen wir nicht. Aber Gott antwortet. Und das lässt sich Gott sozusagen nicht nehmen. Wer ihn erkennt als den Trost Israel, der ist in seiner Gnade. Das Reden mit Gott nimmt die Verzweiflung und bringt Heil und Freude. Je mehr Menschen das tun, desto mehr wird die Freude in der Gemeinschaft wachsen. Ich kann das bezeugen, dass das wahr ist. In Israel betet man immer. Im Bus, in Jerusalem, in der Straßenbahn, auf der Post, in der Schule, im Restaurant. Bevor ich esse, betet man ganz normal, schön laut, damit jeder das hört. Immer findet man Menschen, die mit ihrem kleinen Gebetbuch in der Hand Gebete murmeln. Das Morgengebet im Bus, den Segen über das Wasser auf dem Weg zur Arbeit, im Ministerium, an der Universität. Und spätestens nach 3 Sätzen über irgendein Thema kommt die Rede auf Gott. Man redet von ihm, mit ihm, über ihn, irgendwie immer. Gott ist immer präsent in Israel. Und die israelische Gesellschaft, trotz aller Kriege und Terror, ist eine der glücklichsten weltweit. Statistisch erwiesen übrigens. Können Sie nachlesen bei Google, auf Platz Nummer 13 weltweit. Jedes Radioprogramm am Morgen eines neuen Tages beginnt mit einem Gebet. Schma Israel, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist eins. Jeden Freitag drucken die Tageszeitungen verschiedene Kommentare zum Bibelabschnitt der Woche. Und diese Bibelabschnitte werden aber kontrovers diskutiert, kann ich Ihnen verraten. Große Plakate hängen überall in Israel, an den Haupt- und Nebenstraßen, an den Brücken und überall, die an das Kommen des Messias erinnern. Meschiach Yavo, der Messias wird kommen. Israel ist voll Licht, nicht nur wegen der vielen Sonne, die es gewissermaßen natürlich auch gibt, aber die Zugewandtheit des jüdischen Volkes zu Gott spielt hier, glaube ich, eine sehr große Rolle. Und ich glaube, wenn ich hier in der Gemeinde sehe, wie viele Menschen heute Morgen im Gottesdienst sind, ein Segen sondergleichen, und dass die Sonne hier heute Morgen richtig reinscheint, wer weiß, ob das schon eine Antwort ist auf das viele Gebet. Gott sendet immer zu allen Zeiten, mitten in die größten Dunkelheiten der Menschen, seine Auserwählten. Sie sollen Licht und Freude und seine Liebe in die Welt tragen. Aus Liebe schickte Gott seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, damit wir ihn lieben, wie er uns liebt, damit wir errettet werden von dem ewigen Tod und mit ihm leben. Dietrich Bonhoeffer war so ein Prophet in dunkler Nacht. Jochen Klepper. In Liebe haben sie in dunkler Zeit stellvertretend die Verbindung mit Gott für die vielen wiederhergestellt. Wie Jeremia uns zeigt, wie Jesus uns lehrt, es genügt ein Mensch, dass Gottes Licht uns die Perspektiven seiner Herrlichkeit zeigt. Wo wir es zulassen, dass Gottes Liebe auf die Sünden sehen darf, da können wir wieder fröhlich sein. Das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir solche Jünger Christi und solche mutigen Jeremiasse sind, dass wir den Trost Israels in die dunklen Ecken unseres Lebens, unserer Gemeinschaft, unserer Stadt und unseres Landes tragen, damit Segen wie Wasser in das Dürre und Ausgetrocknetes fließe. Der Herr segne Sie. Amen.